Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Wir haben, jeder von uns, so ein bisschen was über 200 davon. Wir sprechen heute über die Knochen und vor allen Dingen, wann und wie sie brechen können.
Genau. Und was mir dazu auch noch einfällt, ist ein bisschen off-topic, aber die kleinsten Knochen haben wir im Ohr, nämlich im Mittelohr. Und da gibt's einen Knochen, den liebe ich als Reiterin ganz besonders. Das ist der Steigbügel. So, jetzt können wir aber zum Thema kommen.
Die Knochen machen normalerweise ja kein Problem, aber in dem Moment, wo tatsächlich einer gebrochen ist, merkt man das oder merkt man das vielleicht manchmal nicht?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wenn man sich so eine Rippe bricht zum Beispiel, das merkt man definitiv. Das ist ein stechender Schmerz, man kann nicht mehr husten. Also sagen wir mal, definitiv nicht. Also wir sagen mal keine 100%. Aber meistens merkt man, wenn man sich zum Beispiel eine Rippe bricht. Und das ist ein stechender Schmerz, da kann man nicht mehr richtig husten, sich nicht mehr richtig bewegen, lachen tut weh und so weiter. Aber ich habe auch schon gesehen, dass es Brüche gab, zum Beispiel in den Fußknochen. Da gibt es, hatte ich mal eine Patientin, da habe ich den kompletten Fuß durchgetastet, die hatte sich verletzt und hat gesagt, ach, hoffentlich ist nichts gebrochen. Ich habe den alle Knochen abgetastet, da hat nichts wehgetan. Und ich habe gesagt, mir ist das so ein bisschen unklar. Ich glaube doch, dass da was gebrochen sein könnte, aber es tut halt nicht weh. Und da war auch was gebrochen. Also Brüche müssen nicht unbedingt wehtun.
Das heißt, ist es immer nachgucken dann, ne? Wenn man das Gefühl hat, da stimmt was nicht.
Ja, man sollte es schon mal nachgucken, damit man dann auch dem betreffenden Teil die gute Schonung zukommen lassen kann, weil das braucht ja schon 6 Wochen ungefähr, bis es heilt. Außerdem muss man auch gucken, dass die Teile wieder gut zusammenwachsen. Also wenn jetzt ein Knochen gebrochen ist und der steht auseinander, also ist nicht mehr zusammen an der gleichen Stelle. Das gibt ja auch so Brüche, da verschiebt sich gar nichts. Ja, da ist es einfach nur angeknackst und da geht ein Riss durch den Knochen und das ist ja auch schon ein Bruch. Aber wenn das natürlich verschoben ist, dass sich die zwei Teile verschieben, dann muss man ja auch unter Umständen was machen, ne, damit die Funktion gegeben ist oder so. Oder bei den Rippen zum Beispiel, wenn die gebrochen sind und die verschieben sich, dann kann da schon die Gefahr bestehen, dass die Lunge derart beeinträchtigen, dass mal so eine Lunge zusammenfällt, kollabiert und dann die eine Lungenseite nicht mehr belüftet wird. Das gibt es, das nennt man einen Pneumothorax. Sowas kann entstehen, deshalb sollte man da schon mal röntgen, damit man weiß, ist der Patient jetzt in irgendeiner Weise gefährdet oder nicht oder müssen wir den operieren oder nicht oder wie auch immer. Denn wenn das nicht gut zusammen halt, dann macht es natürlich für die Funktionalität keinen Sinn.
Jetzt sind wir ja alle unterschiedlich und ich habe so einen Eindruck, wenn ich überlege, manche Menschen haben nie einen Knochenbruch und dann kenne ich welche, ich weiß nicht, die haben bei der kleinsten Belastung irgendwie schon einen Bruch der Knochen. Das heißt, wir können ja scheinbar irgendetwas tun für die Knochengesundheit.
Ja, zum Teil. Also es gibt tatsächlich familiäre, zumindest beobachte ich das, familiäre Dispositionen, sich Knochen zu brechen. Und also es gibt Familien, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, deren Kinder brechen sich alle irgendwie dauernd was. Und es gibt Familien, die haben auch mehrere Kinder, da bricht sich keiner irgendwann mal was. Also das muss schon irgendwie eine Disposition geben. Und dann gibt's auch bei den einzelnen Menschen natürlich wieder diese Mikronährstoffe, um die ich mich ja immer kümmere. Da ist insbesondere natürlich Vitamin D, also es ist kein Mikronährstoff, es ist eigentlich ein Hormon. Vitamin D spielt eine sehr große Rolle, weil Vitamin D die Knochen mit Kalzium versorgt und spielt dementsprechend eine große Rolle. Dann haben wir noch Zink und Magnesium, die sind auch sehr wichtig. Bor ist wichtig. Es gibt ja schon einige Faktoren, die sehr wichtig sind für eine gesunde Knochenstabilität. Und die Knochen dürfen auch nicht hart sein übrigens. Also unbeweglich, also so richtig, richtig hart und stabil. Das passiert nämlich durch Medikamente, die man gibt bei Osteoporose. Da verlieren die ihre Flexibilität. Und wenn das passiert ist, ist es auch nicht so optimal. Also da erreicht man nicht unbedingt optimale Ergebnisse mit diesen Medikamenten. Also zuerst würde ich mal gucken, dass ich die Mikronährstoffe ordentlich da habe. Kollagen zum Beispiel spielt auch noch eine große Rolle für eine gute Knochenstabilität und Flexibilität. Denn genauso wie ein Baum zum Beispiel, also wenn du jetzt mal einen Baum hättest, der würde ganz starr stehen, also ein Betonpflock vielleicht, der fällt viel leichter um als ein Baum, der sich im Wind bewegen lässt. Und so ist es mit den Knochen auch. Die müssen eine gewisse Flexibilität haben, dass sie ein bisschen nachgeben können und ein bisschen beweglich sind. Und wenn die so ganz starr sind, ist es auch nicht gut, dann können die eher splittern.
Du hast vorhin mal Rippenbrüche erwähnt. Siehst du die in der Praxis irgendwie häufiger, oder?
Das ist ganz witzig. Also Rippenbrüche sind die häufigsten Brüche, die ich in der Praxis sehe. Natürlich sehe ich auch mal so eine sogenannte Marschfraktur. Wenn jemand zu lange mit ungünstigem Schuhwerk untrainiert durch die Gegend gelaufen ist, da kann der Mittelfußknochen mal gebrochen sein. Das sehe ich auch hin und wieder. Aber Rippenbrüche sind echt das Häufigste. Und zwar können die Rippen schon brechen, wenn du eine Erkältung hast und ganz viel hustest. Das ist nämlich unglaublich. Man glaubt es ja kaum, ja, aber richtig viel Husten kann zum Rippenbruch führen. Oder ich hatte auch mal einen Patienten, der hat sich nur über seine Armsessellehne gebeugt. Allerdings war das ein alter Mann damals und der saß nur im Haus rum. Ich bin mir sicher, der hatte einen Vitamin-D-Mangel. Damals war ich angestellte Ärztin und habe den nur so betreut, schulmedizinisch. Da wurde nicht auf Vitamin D geachtet. Der hat sich über seine Sessellehne gelegt, um was aufzuheben vom Boden. Und dabei hat er sich 7 Rippen gebrochen. Das ist unglaublich. Und wenn dann diese Rippen gebrochen sind, also die Leute kommen dann zu mir und sagen häufig einfach nur, ich habe so Schmerzen hier in der Brust und ich kann nicht richtig lachen und ich kann irgendwie gar nichts, ich weiß gar nicht, was ich habe. Und dann frage ich eben, haben sie komische Bewegungen gemacht? Dann kann es eben sein, ich hatte auch mal eine Patientin, die hat einen Tritt vom Kind in den Rücken gekriegt, ja. Dann kann sowas erzählt werden eventuell. Oder sie sagen halt, ich war gerade total erkältet, seitdem ist das. Und dann kann man auf diese Rippe drauf fassen und kann direkt auf der Rippe, also nicht zwischen den Rippen, sind nochmal andere Schmerzen, aber wenn man auf die Rippe, auf den Knochen drückt und findet da eine Stelle, die druckempfindlich ist, dann kann man ziemlich sicher sein, dass diese Stelle gebrochen ist oder angebrochen ist.
Und wenn jetzt so ein Rippenbruch bei dir in der Praxis ist, kannst du das behandeln oder musst du die Menschen, die Patienten dann weiterschicken?
Also wenn ich den Verdacht habe, dass jemand einen Rippenbruch hat, dann schicke ich ihn zum Röntgen, weil ich will schon wissen, ob das jetzt ein Rippenbruch ist oder nicht. Es kann ja auch mal irgendeine andere Veränderung in der Rippe sein, die ich auch nicht übersehen will und die ich falsch diagnostiziere. Aber bisher waren es immer Rippenbrüche. Dennoch möchte ich da sicher sein. Aber man muss dazu wissen, dass bei so kleinen Brüchen, wo sich der Bruch nicht verschiebt, sondern eben einfach nur die Rippe so angeknackst ist, aber eben das auch ein Bruch ist, was auch schmerzhaft ist, dann kann es sein, dass wenn es ganz frisch ist, dass du das nicht siehst auf dem Röntgenbild. Und das muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben. Wenn man dann nach ein paar Tagen nochmal röntgt, wenn der Knochen anfängt, sich zu reparieren, dann sieht man diesen Strich auf dem Röntgenbild. Das finde ich ganz wichtig zu wissen. Nicht, dass jemand mit einer frischen Verletzung zum Arzt geht und geröntgt wird und die sagen, da ist nichts. Dann sollte man das nicht unbedingt hinnehmen, sondern sollte sagen, ich hätte gern noch mal eine Kontrolle in ein paar Tagen. Das bespricht man dann, je nachdem, an welcher Stelle das so gebrochen ist. Und wie es aussieht, muss man das dann mit dem Radiologen besprechen und sagen, könnten wir das vielleicht noch mal kontrollieren? Also das finde ich immer wichtig, weil nicht, dass man denkt, man hat ja nichts gebrochen und man belastet dann und dann ergeben sich daraus wieder Probleme. Deshalb finde ich diese Information ganz wichtig, dass man es nicht unbedingt gleich beim ersten Röntgen sehen muss.
Mein genereller Eindruck ist aber, dass tatsächlich ein Knochenbruch in den meisten Fällen auch gut verheilt.
Ja, eigentlich schon. So nach 6 Wochen ist das meistens dann vergessen. Also das ist eigentlich normalerweise jetzt keine große Sache, wenn man sich was bricht, wenn es so von selbst verheilen darf, kann und nicht operiert werden muss, mit lauter vorsichtigen Aussagen dazu. Und man kann auch unterstützend schön was tun. Und zwar kann man da zum Beispiel Symphytum geben. Symphytum ist der Beinwell. Heißt Beinwell, weil Bein ist ja Knochen, ne? Also Bein heißt, bei uns ist es das Bein, was wir sehen mit dem Knie und dem Fuß und so weiter. Aber der alte Begriff Bein bedeutet also wir kennen ja auch diesen Begriff Gebeine, ne? Das sind die Knochen. Und Beinwell heißt eben gut für den Knochen, heilend für den Knochen. Und da kann man Symphytum einsetzen, homöopathisch. Ich mache das ganz gerne mal in der C6. Die gebe ich dann täglich während der Knochenbruchzeit. Einmal täglich 5 Kügelchen oder sowas. Müsste man aber vielleicht auch mit einem Therapeuten nochmal absprechen, je nachdem, was das für ein Fall ist. Genau, damit man nicht noch irgendwelche Arzneimittelprüfungen verursacht, dadurch, dass man das zu intensiv und zu lange und so nimmt.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.